Der Predigttext heute Morgen steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3 von Vers 9 an. 1. Korintherbrief, Kapitel 3 von Vers 9 an. Wir also sind Gottes Mitarbeiter, schreibt der Apostel Paulus dort. Ihr seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht werden. Das Werk eines jeden wird im Feuer geprüft werden. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so, wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Die meisten von uns haben vermutlich schon mal eine Bautafel gesehen oder vielleicht sogar selber schon mal eine aufgestellt. Wenn Otto Normalverbraucher sein Einfamilienhaus errichtet, dann besteht diese Tafel meist aus einem ganz kleinen Schild, das irgendwo auf dem Grundstück angebracht ist. Baut dagegen ein Industrieunternehmen oder die öffentliche Verwaltung, dann sind es oft riesige Schilder, die über dieses Bauvorhaben informieren. An der B241 informieren solche Tafeln zurzeit über den Bau der Umgehungsstraße zwischen Volprighausen und Bollensen. An der A7 stehen solche Schilder zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen. Sechsstreifiger Ausbau der A7, wir bauen für Sie. Und das erleiden wir ja, wenn wir da fahren, regelmäßig, was das bedeutet. In Göttingen gibt zurzeit eine große Tafel Auskunft über das geplante Bauvorhaben der Universitätsklinik. Wo gebaut wird, stellt man in der Regel so ein Schild auf. Das gibt Auskunft darüber, wer der Bauherr ist, wer hinter diesem Projekt steht, wer die Idee dazu hatte, das beauftragt hat. Dann informiert diese Bautafel, welcher Architekt das Vorhaben plant und leitet. Und schließlich werden die Firmen aufgeführt, die daran mitarbeiten. Der Textabschnitt, den wir hier gerade gelesen haben aus dem 1. Korintherbrief, der ist so ein bisschen etwas wie eine Art Bautafel. Das Bauvorhaben ist in diesem Fall die Gemeinde. Im ersten Vers schreibt der Apostel Paulus, ihr, Gemeinde in Korinth, ihr seid Gottes Bau. In den unmittelbar vorhergehenden Versen hatte er die Gemeinde mit einem Bild aus der Landwirtschaft verglichen. Das fasst er dann am Anfang unseres Textes noch einmal zusammen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerland. Und dann wechselt er das Bild und wählt nun die Illustration vom Bauen. Und daran macht er deutlich, worauf es beim Bau der Gemeinde ankommt, was entscheidend ist beim Bau der Gemeinde. Das Projekt ist klar, die Gemeinde. Und sie ist Gottes Bau. Es ist nicht unsere Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist keine menschliche Erfindung. In Apostelgeschichte 20 heißt es ganz ausdrücklich, da sagt der Apostel Paulus in seiner Abschiedsrede, als er sich von der Gemeinde in Ephesus verabschiedet: Gott hat sich die Gemeinde erworben durch das Blut seines eigenen Sohnes. Sie ist sein Eigentum. Er hat sich dieses Projekt Gemeinde ausgedacht. Und das bedeutet in der Folge, die Gemeinde ist nicht einfach nur ein Zusammenschluss von lauter gleichgesinnten Menschen, die halt zufällig dieselben Interessen teilen. Die Gemeinde ist nicht das Ergebnis menschlicher Planung. Sie ist Gottes Idee und Initiative. Es gäbe Gemeinde nicht. Es gäbe allerlei Vereine sicherlich in dieser Welt. Aber es gäbe Gemeinde nicht, wenn Gott nicht die Initiative dazu ergriffen hätte. Wenn man das konsequent weiterdenkt, dann heißt das eigentlich, ich kann mich streng genommen nicht einmal dazu entscheiden, Mitglied einer Gemeinde zu werden. Natürlich, auf unserer menschlich-organisatorischen Ebene, da sieht das so aus, als entscheiden und bestimmen wir über Mitgliedschaft. Aber Gemeinde entsteht nicht dadurch, dass Menschen das beschließen. Daran erinnert Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, an mehreren Stellen. Er schreibt, der Herr führte Menschen zur Gemeinde hinzu. Es ist nicht unsere Aktivität, die Menschen zum Glauben führt, zur Umkehr bringt und zur Gemeinde hinzuführt. Gott baut das ein, unser Zeugnis. Aber er ist es, der Menschen zur Gemeinde führt. Der Herr fügte Menschen zur Gemeinde hinzu. Sie entsteht also nicht durch den Willen von Menschen und sie wird auch nicht erhalten durch den Willen von Menschen, sondern allein durch Gott. Er ruft bzw. er beruft Menschen in seine Gemeinde. Und darum ist es keine Selbstverständlichkeit, dass wir heute Morgen hier sind oder eine Belohnung für Gott, dass wir uns hier in seinem Haus zeigen. Es ist ein Geschenk, es ist ein Vorrecht, dass wir da sein dürfen, dass wir dazugehören dürfen und dass uns Geschwister an die Seite gestellt sind, die uns begleiten. Gott ist Eigentümer und Bauherr. Die Gemeinde ist seine Idee. Und das bedeutet dann natürlich in der Folge, dass in der Gemeinde das geschieht bzw. geschehen soll, was Gott im Sinn hat. Er gibt den Ton an. Ist er der Bauherr, der Initiator, der das alles auf den Weg gebracht hat, dann ist es wichtig und dann geht es am Ende darum, dass in dem Projekt sein Wille in die Tat umgesetzt wird. Diese Einsicht, dass sein Wille in die Tat umgesetzt wird, hat praktische Konsequenzen. Die Frage nämlich an erster Stelle, wissen wir, was Gott will im Blick auf seine Gemeinde? Ist es immer schon ausgemachte Sache, dass unsere Vorstellungen von Gemeinde, unsere Gepflogenheiten und unsere Traditionen mit seinen Absichten im Einklang stehen? Sind wir automatisch immer schon gewiss, dass wir ja in Übereinstimmung sind mit dem Willen des Bauherrn bei dem, was er geplant hat und bei dem, was wir dann planen und tun und wollen und uns vorstellen? Wir kommen nachher noch einmal kurz darauf zurück, wenn es um das Baumaterial geht, von dem Paulus schreibt. Zunächst ruft der Apostel also hier den Korinthern in Erinnerung, Gott ist der Bauherr. Interessanterweise trifft das Wort, das bei uns in den Freikirchen ja nicht ganz so gebräuchlich ist, das Wort Kirche, diese Wahrheit, dass Gott der Bauherr ist, viel mehr als der Begriff Gemeinde. Bei Gemeinde, wenn wir das hören, dann denken wir ja schnell nur, in der Regel jedenfalls, an die Ebene der menschlichen Gemeinschaft. Unsere Gemeinde, meine Gemeinde. Und das bedeutet all die, die so dazugehören und die ich mag und die mir sympathisch sind. Kirche ist eigentlich im Deutschen ein Fremdwort. Nur wir haben uns im Laufe der Jahrhunderte so daran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr als Fremdwort wahrnehmen. Das ist sozusagen eingedeutscht im Laufe der Zeit. Eigentlich ist es ein Fremdwort. Ins Deutsche übertragen heißt Kirche dem Herrn gehörend. Kommt aus dem Griechischen. Oder zum Herrn gehörend. Das Wort Kirche unterstreicht also, die Gemeinde gehört dem Bauherrn. Die Kirche sind die, die zum Herrn gehören. Kirche ist das Bauvorhaben, das Projekt des lebendigen Gottes. Und daran erinnert der Apostel Paulus die Korinther hier in diesem Abschnitt. Wir werden noch sehen, warum das wichtig ist. Es hängt nämlich mit dem Fundament zusammen. Und vom Fundament haben wir eben gerade schon im Psalm gehört. Im Blick auf die Gemeinde in Korinth war der Apostel Paulus so etwas wie der Bauleiter der ersten Stunde. Gott hat die Arbeit des Apostels, sein Engagement, sein Einsatz in Korinth gebraucht, um die Gemeinde ins Dasein zu bringen. Eigentlich war Paulus, wenn man das mal nachliest in der Apostelgeschichte, gar nicht so enthusiastisch, in Korinth Gemeinde zu bauen. Er war nach den Erfahrungen, die er vorher gemacht hatte, eher ernüchtert und vielleicht auch eher etwas zurückhaltend. Er war auch ziemlich allein auf weiter Flur und in einem Traum, in einer Nacht ermutigt Gott ihn überhaupt erst. Rede und schweige nicht von der Botschaft, die ich dir aufgetragen habe. Ich habe in dieser Stadt etwas vor. Paulus hatte da offensichtlich gar nicht so viel vor, wenn man den Text aus der Apostelgeschichte zurückerschließt. Gott gebraucht, ermutigt Paulus und dann gebraucht er seine Arbeit, um diese Gemeinde in Korinth ins Dasein zu bringen. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, so schreibt er am Anfang, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Das Fundament ist entscheidend. Wenn das nicht sorgfältig gelegt wird, dann hat es später Auswirkungen auf den ganzen Bau. Wenn die Grundlage nicht stimmt, dann wird das am Ende bedenkliche Folgen haben. Diese Kirche Santa Maria della Salute in Venedig wurde im 17. Jahrhundert errichtet. Ihr Name erinnert an eine schwere, notvolle Situation in Venedig. Sie liegt an der Einfahrt zum Canale Grande. Im Oktober 1630 gelobte der damalige Doge, das Oberhaupt von Venedig, den Bau dieser Kirche, verbunden mit der Bitte um ein Ende der Pest, die seit 1630 in Venedig wütete. Und darum Santa Maria, sie war Maria gewidmet und Santa Maria vom Heil, della Salute oder von der Heilung. Diese Pest kostete damals ein Drittel der venezianischen Einwohner das Leben. Verglichen mit der Corona-Pandemie hätten wir dann heute in Deutschland nicht gut über 90.000 Tote zu beklagen, sondern wir hätten in Deutschland 27 Millionen Tote, wenn wir ein gleiches Verhältnis hätten wie damals in Venedig. Das gibt uns eine Vorstellung, wie heftig das in Venedig zugeschlagen hat. Verständlich darum der Wunsch, und damals wandte man sich noch an Gott mit solchen Sachen, dass sie von dieser Pest erlöst werden. Ein junger Architekt, Baldassare Longhena, bekam den Auftrag zum Bau dieser Kirche. Es sollte sein einziger Auftrag bleiben, sein Lebensinhalt, sein Lebenswerk. Die Einweihung über 50 Jahre nach Baubeginn erlebte er gar nicht mehr mit. Sie wurde 1687 eingeweiht, er starb 1682 bereits. Dieses Bild, das wir hier vorne sehen, lässt erahnen, dieses Gebäude, der Bauauftrag stellte den Architekten vor ganz große technische Herausforderungen. Er musste nämlich dafür Sorge tragen, den Baugrund so zu befestigen, dass da direkt am Canale Grande überhaupt ein Gebäude von solchen Ausmaßen errichtet werden konnte. Diese Kirche ruht auf über 1 Million Baumstämmen von je 4 Metern Länge. Damals gab es noch keine Sägewerke, wie wir sie heute haben. Diese über 1 Million Baumstämme mussten erst einmal vorbereitet und in diesen feuchten Untergrund getrieben werden. 4 Meter ohne Dampframme, wie wir sie heute kennen. Es musste erst einmal eine stabile Grundlage geschaffen werden. Allein die Vorbereitung dieses Baugrunds nahm über 2 Jahre in Anspruch. Da war noch kein Stein auf den anderen gerichtet. Hätte sich der Architekt damals gesagt, ganz am Anfang 1630, wie er den Auftrag bekam, ach, was soll ich mir überhaupt so viel Mühe geben hier für etwas, was hinterher nie mehr ein Mensch sehen wird. Nie mehr. Ich fange gleich an. Erste Reihe Steine legen. Wir machen so 30 Zentimeter tief ausgraben, dann schütten wir da ein paar Feldsteine rein, ein paar Balken und dann setzen wir die Kirche da drauf. Hätte er so gedacht, dann würde diese Kirche heute gar nicht mehr stehen. Sie wäre längst in der Lagune von Venedig versunken. Dem ganz sorgfältig gelegten Fundament ist es zu danken, dass dieser Bau heute noch steht und dort Gottesdienste gehalten werden können. So hängt die Gemeinde Gottes vom richtigen Fundament ab. Und dazu schreibt der Apostel Paulus, das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann eine andere Grundlage für die Kirche legen, die dieselbe Tragfähigkeit besitzt. Wer meint, die Gemeinde auf einem anderen Fundament bauen zu können, der gefährdet sie und die Menschen, die mit ihr verbunden sind. Und genau das, und deswegen schreibt der Apostel Paulus das hier, genau das war die bedrückende Situation in Korinth gewesen. Sie hatten im Laufe der Jahre, nachdem Paulus wieder abgereist war, sie hatten im Laufe der Jahre Menschen zu ihrer Basis gemacht, die sie an die Spitze hoben, von denen sie erwarteten, dass sie die Gemeinde auf einen guten Kurs bringen, dass sie diese Gemeinde entwickeln. Sie hatten Menschen zu ihrem Fundament gemacht. In 1. Korinther 1, 2 Kapitel zuvor, hatte Paulus geschrieben, ihr wisst, wovon ich spreche, was ich meine. Der eine von euch sagt, ich gehöre zu Paulus oder ich halte es mit Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Der dritte, nein, ich gehöre zu Petrus, ich bin sein Anhänger. Petrus ist die Grundlage der Gemeinde. Und wieder ein anderer, man höre und staune, und ich zu Christus. Christus, einer von manchen Kirchenführern, auf die man seine Hoffnung setzte. Und das, so unterstreicht Paulus sehr nachdrücklich, ist der Tod im Topf für die Gemeinde, wenn wir anfangen, unsere Hoffnung auf Menschen zu setzen. Es gibt nur ein Fundament, und das ist Jesus Christus. Wer nicht auf diesem Fundament weiterbaut, der liegt von vornherein daneben. Wer Menschen oder Menschenmeinung zu seiner Basis macht, der hat am Ende die falsche Grundlage und es wird die Gemeinde nicht tragen. Wer von einem Pastor begeistert ist oder von irgendeinem Gemeindemitarbeiter und seine Hoffnungen an den hängt, weil der so gut reden kann, weil der organisieren kann, weil der Leute mitreißen kann, weil der Ahnung hat und weil der vielleicht auch noch meine Meinung vertritt, ist ja ganz nett. Wer so herangeht, der liegt neben dem richtigen Fundament. Es gibt nur eine Bestandsgarantie für die Gemeinde. Und es ist nicht die Erkenntnis von Mitglied X oder der treue Einsatz von Y oder die Begabung von Z. Die Bestandsgarantie ist einzig und allein das Fundament, Jesus Christus. Und das macht Paulus an anderer Stelle deutlich. Es geht nicht um einen Christus, den wir uns selbst zurechtlegen, wie er uns gefällt, sondern es geht um den Jesus, den das Neue Testament verkündigt, der für unsere Sünde gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Alle Hoffnungen im Blick auf die Kirche, die sich dagegen an Menschen festmachen, werden früher oder später zu Staub zerfallen. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus, so wie ihn das Neue Testament bezeugt. Niemand kann ein anderes legen. Und dann erscheinen als letztes auf einer Bautafel die ausführenden Firmen. So ähnlich ist das hier auch in diesem Textabschnitt. Nachdem Bauherr und Fundament feststehen, geht es nun um die Mitarbeiter, die auf diesem Fundament weiterbauen. Und dabei ist es Paulus allerdings jetzt nicht wichtig aufzuzählen, wer nun wie und wo weiterbaut, sondern für ihn steht ein Gedanke im Vordergrund. Achte darauf, wie du weiterbaust. Auf dieser Grundlage. Mag ja sein, dass du das richtige Fundament hast. Die Basis, auf der du stehst und arbeitest, ist Jesus Christus. Dann sieh zu, wie du darauf weiterbaust. Es wird nicht verborgen bleiben, wie jemand darauf weiterbaut, schreibt der Apostel. Am Tag des Gerichts wird es sich erweisen, wie dein Baumaterial gewesen ist. Jeder ist selbst verantwortlich, wie er weiterbaut. Was von dem, was du in der Gemeinde tust, wird diese Gerichtsprobe bestehen? Was er meint, veranschaulicht der Apostel hier mit dem Bild von den unterschiedlich wertvollen bzw. beständigen Baumaterialien. Gott wird die Arbeit eines jeden Einzelnen auf seinen Wert hin, auf ihren Wert hin prüfen. Als Eigentümer wird er Rechenschaft fordern für das Tun an seinem Bau. Holz, Stroh und Schilf stehen hier in diesem Abschnitt für Dinge, die keinen Bestand haben werden. Das waren vielleicht gute, attraktive Ideen, menschlich gesehen. Vielleicht haben diese Ideen sogar Zustimmung, ja sogar Begeisterung bei Menschen ausgelöst. Aber bei Gott fallen sie durch. Ein Ausleger fragt sehr nachdenklich angesichts dieser Sätze, was von dem, was wir in der Gemeinde treiben, wird im Feuer des Gerichts bestehen? Was wird sich als nichtig, leerläufig, verlogen oder unwürdig herausstellen? Angesichts der kommenden Prüfung ruft Paulus auf, jeder soll sehen, wie er selber weiterbaut. Und Gott wird mich eines Tages nicht nach meinem Urteil über die Arbeit meines Bruders oder meiner Schwester fragen. Er wird prüfen, was ich selber getan habe. Er wird ans Licht bringen, was hinter meinem Tun stand, und darüber mit mir reden. Und nicht über meinen Bruder oder meine Schwester. Und darum muss ich mich persönlich fragen, ist mein Einsatz so angelegt, dass er zu dem Fundament Jesus Christus passt? Zu dem, was er vorgelebt hat? Bemühe ich mich, in Übereinstimmung zu sein mit dem Willen des Bauherrn? Das Fundament ist gelegt. Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Aber jeder soll sehen, wie er darauf weiterbaut. Mag Gott uns dabei sehr viel Gnade geben. Amen. Das Fundament ist gelegt. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde.